Okay, André, anfangen. So, und zum Start möchte ich gerne nochmal mit euch zusammen beten. Ja, guten Morgen, lieber Gott. Ich danke dir jetzt hier für die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Ja, es ist schön, die vertrauten Gesichter zu sehen, auch das eine oder andere neue Gesicht und ja, einfach die Gemeinschaft und die Verbindung zu spüren, auch sei es auch über Zoom. Und ja, aber dennoch ist es besser als nichts, besser als alleine zu Hause zu sein. Und ich danke dir für diese Möglichkeit einfach, dass wir zusammenkommen können, den Blick auf dich zu richten, ja, zu hören von Kostja, wie er ja, zu dir gefunden hat, Herr Vater. Es ist, jeder hat so seine persönliche Geschichte, jeder ist auf ihre Weise, eigene Weise wunderbar, mit Wundern, mit tollen Momenten, wo du unsere Herzen berührt hast, sehr individuell, bei jedem war es irgendwie anders, wie du die Herzen berührt hast. Und das ist mein Gebet auch heute und hier, dass du die Herzen berührst, dass die Herzen offen sind für das, was du schlussendlich vermitteln möchtest. Wir alle versuchen mehr oder weniger mit all unserer Schwäche und all unseren Sünden Sprachrohre für dich zu sein, für dein Wort. Du möchtest durch uns sprechen. Du sprichst durch dein Wort, du sprichst aber auch, ja, durch Menschen, die deinen Geist in sich tragen. Und ja, ich bete dafür, Gott, dass diese besondere Verbindung, dieses Wunder auch heute geschehen kann, dass du Herzen berührst, Herzen bewegst und Herzen veränderst. Und das bete ich im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Amen. So, ich möchte zusammen mit euch heute den Blick auf einen wundervollen Gott werfen. Ein Gott, der liebt, der vergibt und der uns auch in Zeiten der Schwäche nicht verwirft. Denn heute, muss ich direkt von Anfang an bekennen, spreche ich nicht aus einer Position der Stärke, aus einem Überfluss der Nähe zu Gott, sondern ja, tatsächlich habe ich mich die letzten Tage Gott nicht nahe gefühlt und eher schwach und ich hatte da auch in dem Zusammenhang eine Bibelstelle gelesen, wo Jesus sagt zu den Pharisäern, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und das hat mich durchaus getroffen. Ich habe gedacht, ja, man kann so viele Dinge machen, äußerliche Dinge, aber ist das Herz fern von Gott? Wie sieht es bei dir aus heute Morgen? Ist dein Herz bei Gott nah oder ist das Herz fern? Und mir geht es, ich muss immer wieder an diese Stelle denken, aus dem Gleichnis vom Sämann. Und da könnt ihr mal zusammen mit mir aufschlagen zu Lukas 8, Vers 14. Das Gleichnis ist bekannt, die verschiedenen Böden. Und da sagt Jesus über einen bestimmten Boden, was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Und meine persönliche Spiritualität wird beschwert und gedrosselt durch Arbeit, durch Ablenkungen, Sorgen und auch Freuden des Alltags. Und es wäre für mich einfach, die Gründe für meine Gottesferne auf diese Umstände zu schieben. Mein Leben ist ja so voll, vier Kinder, Arbeit, Haus, Garten. Aber schlussendlich stimmt das nicht, ist das nicht richtig, denn ich bin der Gärtner meines Herzens. Und es ist meine Verantwortung, wie es der Saat dort geht. So, die Samenkörner Gottes, die funktionieren automatisch. Wenn die richtigen Wachstumsbedingungen da sind, dann wachsen und gedeihen die. Ich schlage mal dazu auf Markus 4, 26 bis 29. Da geht es zwar um das Reich Gottes, aber ich denke, diese Parallele kann man trotzdem auch dazu machen, zu diesen Böden des eigenen Herzens. Also Markus 4, 26 bis 29. Da sagt Jesus: Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ähren. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Und der Bauer, der weiß nicht, wie das funktioniert. Was passiert da? Was ist der Mechanismus? Aber der Bauer ist trotzdem nicht komplett dumm. Er weiß natürlich trotzdem als ein guter Bauer, was er tun muss, damit es wächst. Er weiß, welche Bedingungen er schaffen muss, damit dieses Wunder, was er vielleicht jetzt nicht versteht, wie das dann trotzdem passieren kann. Das Erste ist säen und regelmäßig wässern. Das ist natürlich logisch, Achtung, Logik für Anfänger. Damit ein Samenkorn wachsen kann, muss es überhaupt erstmal da sein, oder? Wenn auf meinem Acker nichts gesät ist, dann kann ich lange warten, bis da irgendetwas wächst. Da wächst vielleicht etwas, aber nicht das, was ich wollte. Also, ohne Saat wächst nichts. Also brauche ich erst einmal diese Saat, Gottes Wort, zu mir nehmen. Regelmäßig die Bibel lesen. Aber auch hören, was Geschwister zu mir sagen. Vielleicht ist da auch ein prophetisches Wort von Gott dabei. Beten. Über Gott nachsinnen, aber auch geistliche Dinge tun. Das ist für mich auch ein Säen, dass wir geben, dass wir für Menschen da sind, dass wir lieben, dass wir Jesus nachfolgen. Das regelmäßig zu machen, das ist dieses regelmäßige Wässern. Und jeder, der von euch Pflanzen hat oder hatte, der hat das schon erlebt. Wenn man die Pflanzen nicht wässert, dann geht es den Pflanzen irgendwann mal nicht mehr so gut. Und es braucht regelmäßig. Das heißt, naja, ich schütte jetzt heute irgendwie 10 Liter Wasser darüber, so ein bisschen auf Vorrat, und dann hat die Pflanze lange, lange Zeit. Nein, also man muss regelmäßig immer wieder ein gutes Maß an Wässern angeben. Aber es gibt noch einen anderen Faktor. Jetzt geht es dann vielleicht eher um den Garten. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon einen Garten haben, hatten oder schon mal im Garten gearbeitet haben. Aber selbst wenn ihr keinen Garten habt, ihr kennt sicherlich das Problem, was von Unkraut ausgeht. Malisa und ich, wir kennen das Problem sehr gut. Die Dinge, die man selber säen möchte, die eigenen Gewächse, die sind immer zart und anfällig und brauchen viel Umsorgen. Und das Unkraut wiederum, das wächst fröhlich, ganz von alleine. Man muss gar nichts machen und das blüht und gedeiht. Es wächst schneller als die schönen Gewächse, die wir selber angepflanzt haben. Und es saugt aber auch gierig die Kraft aus dem Boden. Zum Beispiel Brombeeren, das sind sogenannte Starkzehrer. Die wachsen sehr schnell. Und die saugen dann natürlich auch dafür, für dieses Turbowachstum, die Kraft aus dem Boden. Und damit schadet das Unkraut gleich doppelt. Es raubt das Licht, es legt sich über die anderen Triebe rüber und gleichzeitig raubt es die Nährstoffe aus dem Boden. Und deswegen muss ein guter Gärtner regelmäßig das Unkraut ausreißen, was immer wieder kommt. Man weiß manchmal auch nicht wie. Damit die gute Saat wachsen und gedeihen kann. Und so, wenn wir jetzt wiederum auf die Pflege unseres Gartens schauen, in unserem Herzen, unser geistlicher Garten, diese Pflege ist etwas, was Regelmäßigkeit und auch Mühe bedarf. Unkraut jäten ist durchaus auch mühevoll. Also wir müssen säen, wir müssen wässern und regelmäßig Unkraut jäten, düngen und auch alte Triebe abschneiden, die auch Kraft kosten, vielleicht alte oder schlechte Gewohnheiten. Und wenn man diese Mühe wiederum unternimmt, dann wird man mit herrlicher Frucht und Blüte belohnt. Es bleibt dann nicht einfach dabei, ja, immer arbeiten, wässern und Unkraut jäten, sondern das hat ja auch ein tolles Resultat. Ein schöner, blühender Garten, Bäume und Sträucher, die Früchte bringen, das ist auch wiederum was Tolles. Und auch Malise und ich wissen auch, was passiert, wenn man längere Zeit nicht im Garten gearbeitet hat. Dann geht es, ist wirklich, es wuchert immer mehr zu, es wird immer schlimmer mit dem Unkraut und irgendwann mal traut man sich vielleicht gar nicht mehr da reinzugehen überhaupt und denkt sich, oh, das ist hoffnungslos. Und vielleicht ist es auch so mit deinem geistlichen Garten, dass du auch denkst, oh Mann, ey, da ist so viel Unkraut, da ist so die Früchte sind so verkümmert und so die letzten Pflanzen, die irgendwie mühsam noch irgendwie so den Kopf in die Sonne halten. Und vielleicht sagst du, naja, ich schiebe das ganze Thema lieber beiseite, diese Unkrautarbeit, und ja, ich mache halt Wurstel irgendwie weiter und naja, solange noch ein bisschen was da ist, naja. Oder du entscheidest dich einfach wieder einen Neuanfang zu machen und das Schritt für Schritt wieder diesen Garten wieder anzugehen in deinem Herzen, dich wieder Gott zu nähern, wieder mehr Zeit zu nehmen für Bibellesen und Gebet, also eine neue Saat ausbringen, mit deinen Geschwistern reden, dich austauschen, von der Kraft der Gemeinschaft profitieren und vielleicht auch, ja, so ungesunde Muster und Abläufe, die deiner Seele schaden, ausjäten. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich viel zu wenig Zeit einfach für geistliche Dinge nehme. Ich bin immer so fokussiert, ja, arbeiten, Geld verdienen für die Familie. Ja, das ist ja okay. Aber wenn ich dann nicht mehr zu Gott gehe, dann wird das auch keine guten Resultate bringen. Und schlussendlich geht es, wie immer auf unserer christlichen Pilgerreise, immer wieder um Umkehr. Es ist immer wieder das Gleiche. Wir brauchen immer wieder Umkehr. Jeder von euch muss immer wieder umkehren. Und das kann ich sagen, also ganz frohgemut, keiner von euch wird nie diese Notwendigkeit gehabt haben, umzukehren. Außer vielleicht Vlad. Okay. Aber alle anderen werden immer wieder an einen Punkt kommen, wo sie sagen, wow, ich muss wieder umkehren. Ich muss wieder zurück zu Gott. Ein Gott, der dir vergeben wird und dir diesen Neuanfang auch wieder gerne schenken wird. Und lass uns zusammen lesen einmal Jeremia 4. Jeremia 4, 1 bis 3. Willst du dich, Israel, bekehren, spricht der Herr, so kehre dich zu mir. Und wenn du deine greulichen Götzen von meinem Angesicht wegtust, so brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und wenn du ohne Heuchelei recht und heilig schwörst, so wahr der Herr lebt, dann werden Völker sich Segen wünschen durch ihn und sich seiner rühmen. Denn so spricht der Herr zu denen in Juda und zu Jerusalem: Pflüget ein neues und sät nicht unter die Dornen. Gott freut sich über deine Umkehrung. Er hofft, dass du wieder umkehrst. Wie der Vater beim verlorenen Sohn, der immer jeden Tag den Blick zum Horizont richtet und schaut, ob da nicht vielleicht die bekannte Silhouette seines Sohnes auftaucht. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich merke immer wieder, wenn ich irgendwie so geistig so abgedriftet bin, da so im Tal bin, dann renne ich nicht einfach so selbstverständlich zu Gott zurück und ja, hey, er wird mir wieder vergeben, der freut sich schon, dass ich komme, super. Sondern nein, dann fühle ich mich eher so, oh Gott, das ist ja sehr enttäuscht und ich fühle mich schuldig. Und vielleicht hast du auch dann den Blick eher gesenkt und verbirgst dich hinter den Dornbüschen in deinem Herzen, so wie Adam und Eva. Und ja, es ist nicht immer so einfach, zu Gott zurückzukehren. Also ich finde es schwer. Vielleicht geht es euch einfacher damit. Ich finde es durchaus immer wieder eine Überwindung, diesen Schritt zu machen. Aber Gott ist voller Gnade. Er will dich wieder aufrichten, dich heilen und dir helfen. Die Stimme der Schuld, die dich immer wieder beschuldigt, das ist nicht Gott. Das ist Satan, der dich immer wieder beschuldigt. Aber Jesus ist derjenige, der uns immer wieder freispricht. Ich möchte jetzt mit euch im Folgenden einfach stellen, einfach über Gottes Gnade lesen. Es geht los mit 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Psalm 100, ab Vers 4. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Dann auch eine sehr schöne Stelle in Micha 7. Micha 7, Vers 18 und 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und ja, also wenn du eine gewisse Scheu hast, wieder zu Gott zurückzukehren, das ist vielleicht gar nicht unbedingt verkehrt, weil du vielleicht auch verstehst, Gott ist Sünde nicht egal. Gott, ja, also schmerzt Sünde und er zürnt ihn auch grundsätzlich, aber dann will er uns trotzdem immer wieder, vergibt er uns immer wieder. Und es ist ein Schritt, den Gott immer wieder macht. Es kostet Gott durchaus etwas zu vergeben, eine Herzenskraft, genauso wie es für uns ja auch ist. Wenn wir vergeben, dann ist es auch nicht immer einfach. Oder? Aber es ist trotzdem toll, wenn wir dann durchringen und denjenigen vergeben, die uns verletzt haben. Wenn wir das dann schaffen und dann wieder lieben, dann ist es umso stärker. Und mit Gott ist es genau das Gleiche. Aber es ist wundervoll, dass Gott immer wieder vergibt. Aber das ist nicht einfach so, ping, ja, sowieso kein Problem. Sondern, ja, es kostet Gott etwas, aber er tut es gerne. Und wir werden durch Jesu Blut immer wieder reingewaschen. Aber es ist schön, Gottes Herz zu sehen. Gottes Herz zu vergeben, trotz des Zornes über Sünde, dass er immer wieder gerne vergibt. Lass uns mal dazu lesen in Psalm 103 ab Vers 14. Nein, stimmt gar nicht Vers 14, sondern Vers 8, glaube ich. Ja. Psalm 103 ab Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. Und das ist eine Stelle, die mich persönlich auch immer wieder berührt, wo es heißt, er weiß, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Er gedenkt daran, dass wir auch, ja, wirklich schwach sind. Schwach und zerbrechlich. Und ja, dass er deswegen sich auch umso liebevoller unsere annimmt. Und eine letzte Stelle, die jetzt das ein bisschen zeigt, wie er mit unseren Sünden, unseren Schwächen und unseren Verfehlungen umgeht, lesen wir in Lukas 22, Vers 31 und 32. Da spricht Jesus zu Petrus beim Abendmahl. Und da sagt Jesus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Und hier sehen wir Jesu Herz uns gegenüber, einem Sünder gegenüber, jetzt Petrus, aber irgendwo auch stellvertretend für uns, für unseren Verrat schlussendlich, den wir immer wieder an Gott begehen, indem wir uns immer wieder den Götzen zuwenden und immer wieder unsere Irrwege gehen, unseren Willen durchsetzen, statt Gottes Willen zu suchen. Jesus weiß, dass wir sündigen werden, fallen werden, oftmals tief fallen werden. Er weiß, dass Satan uns attackiert und angreift. Und dass Petrus da gefallen ist, dafür klagt er ihn nicht an. Und auch in der Folge, er wird Petrus Verrat, wenn ich es richtig sehe und verstehe, er wird ihm diesen Verrat nicht vorwerfen, sondern ihn wieder annehmen. Er weiß schon sowieso, dass Petrus sich selber so viele Vorwürfe macht und so zerknirscht ist. Er packt dann nicht nochmal eine Last drauf, ja, ja, genau, guck mal, was du gemacht hast, sondern er fragt ihn, liebst du mich? Und dann sagt er, weide meine Schafe. Und er weist ihm wieder aufs Neue sein Vertrauen. Er klagt Petrus nicht an, sondern stattdessen hat er für ihn gebetet, dass er wieder die Kurve kriegt, dass er umkehrt. Und genauso wünscht sich Jesus auch unsere Umkehr. Und er wartet auf uns, ohne Vorwürfe, aber mit offenen Armen. Wie bei meinem letzten Abendmahl, was ich gehalten hatte, mit Jesus, der vor der Tür wartet. Wo er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3,20 war das übrigens. Und ich möchte wieder umkehren, ich persönlich. Ich kann mich auch manchmal blöd fühlen, weil ich schon so oft probiert habe und dann immer wieder gescheitert bin. Aber schlussendlich, was bleibt mal anderes übrig? Was bleibt uns anderes übrig, als es immer wieder zu versuchen, immer wieder aufzustehen? Wie der Gerechte, siebenmal zu fallen und siebenmal einfach wieder aufzustehen. Und Jesus wieder hineinzulassen und zusammen mit ihm anfangen, das Unkraut und die Dornen in meinem Herzen auszujäten und wieder eine neue Saat einzubringen. Einen Boden zu schaffen, die Bedingungen, in denen Gottes Samen wieder blühen und gedeihen kann. Und hier möchte ich euch auch gerne bitten, dass ihr für mich betet, dass Gott mir diese Gnade schenkt, dass ich diese Kurve auch immer wieder hinkriege. Und gerne möchte ich das auch für euch beten und bitten. Kehr um zu Gott. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Wir haben mit Gott, mit Jesus, einen so großen Schatz. Es ist so ein einmaliger Segen. Etwas, was viele Menschen ein ganzes Leben lang vergeblich suchen werden. Lasst uns dieses einmalige Geschenk wirklich sehen und wertschätzen und wieder verstehen, wie groß das eigentlich ist, was wir gefunden haben, was für eine einmalige Chance. Lasst uns das nicht verlieren, nicht verspielen, sondern wieder achten und ehren und genießen auch. Die Gnade genießen, die Liebe Gottes genießen und feiern. Dass wir uns täglich erfreuen über unsere Errettung und über unseren wunderbaren Erlöser, der all das möglich gemacht hat. Abschließend noch Hosea 10, Vers 12. Hosea 10, Vers 12. Er säet Gerechtigkeit und erntet nach dem Maße der Liebe. Pflügelt ein neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Amen.